Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Buddhistische Welt trauert. Der international bekannte buddhistische Mönch und Autor zahlreicher Bücher, Thich Nhat Hanh aus Vietnam, ist am Wochenende im Alter von 95 Jahren gestorben. Dokumentarfilm Jud Süß 2.0. Heute Abend zeigt der Fernsehsender Arte den Film von Felix Möller als Antwort auf den aktuell zunehmenden Antisemitismus im digitalen Raum. Und die kiffenden Nonnen, die Schwestern des kleinen Ordens Sisters of Valley in Kalifornien, wollen mit Hilfe von Marihuana die Welt retten. Am Wochenende ist der buddhistische Mönch und Autor zahlreicher Bücher Thich Nhat Hanh im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Trauerzeremonie dauert mehrere Tage. Nicht nur für die buddhistische Welt war der vietnamesische Mönch ein Vorbild. Er lehrte stets Achtsamkeit und Nächstenliebe und wurde weltweit verehrt. Thich Nhat Hanh war auch ein Vertreter des engagierten Buddhismus. Er setzte sich in den 1960er Jahren gegen den Vietnamkrieg ein und aufgrund dessen musste er seine Heimat verlassen und lebte jahrzehntelang im Exil. 1967 schlug ihn der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King für den Friedensnobelpreis vor. Der buddhistische Mönch und Schriftsteller war auch unter anderem in Deutschland aktiv. Er gründete in Waldbröl 2008 das Europäische Institut für angewandten Buddhismus. Mechthild Klein hat mit Buddhisten und Religionswissenschaftlern über den großen Zen-Lehrer gesprochen.
In zahlreichen buddhistischen Klöstern in Asien und Europa werden über mehrere Tage Zeremonien für den Verstorbenen abgehalten. Der Tod des 95-jährigen buddhistischen Lehrers Thich Nhat Hanh wurde erwartet. Von einer Hirnblutung im Jahr 2014 hatte er sich nie wieder richtig erholt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er, nach Jahrzehnten im Exil, wieder in Vietnam, in dem Kloster, wo er als 16-jähriger Mönch wurde. Die Rezitationen aus der Totenandacht aus Vietnam und Frankreich werden derzeit über das Internet gestreamt. Viele hundert Mönche und Nonnen in braunen Kutten und gelbem Überkleid sitzen in Meditationshallen, um ihrem Lehrer die letzte Ehre zu erweisen.
Der Tod des ehrwürdigen Thich Nhat Hanh ist ein großer Verlust für die buddhistische Welt und ich bin sehr betroffen. Meine Gedanken sind bei seinen unzähligen Anhängern und Weggefährten weltweit, insbesondere bei seinen direkten Schülerinnen und Schülern.
Carola Ruloff, Professorin für Buddhismus an der Universität Hamburg und buddhistische Nonne. Sie sieht in dem verstorbenen Mönch einen der führenden Vertreter des vietnamesischen Buddhismus. Er war nicht nur spirituelles Oberhaupt seines Ordens Interbeing,
sondern auch Poet und Friedensaktivist. Er hat sich ein Leben lang in Wort und Tat für interreligiöse, interkulturelle und interethnische Versöhnung, Freundlichkeit und Zusammenarbeit eingesetzt und zählt ähnlich wie seine Heiligkeit der Dalai Lama weltweit Millionen Anhänger.
Thich Nhat Hanh gehörte ganz ohne Zweifel zu den bedeutendsten Vermittlern des Buddhismus im Westen. Nachdem er selber aus den buddhistischen Traditionen Vietnams herauskommt, konnte er damit auch sehr authentische asiatische Formen des Buddhismus an den Westen weitergeben.
Perry Schmidt-Leukel, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Münster. Der Buddhismusforscher unterstreicht die Bedeutung des Mönchs als großer Lehrer der Achtsamkeit im Westen.
Auch wenn der Schwerpunkt in dem Wirken Thich Nhat Hanhs eindeutig auf spirituellen Aspekten lag, so war Thich Nhat Hanh keineswegs blind für sozialethische Problemstellungen oder auch für politische Aufgaben.
Thich Nhat Hanh gehörte zu den Gründungsmitgliedern eines internationalen Netzwerks sozial engagierter Buddhisten, die gewaltfrei eine bessere, gerechtere Welt schaffen wollten.
Diese Bewegung ist sozusagen die buddhistische Antwort auf bestehende gesellschaftliche Probleme und vergleichbar mit der christlichen Befreiungstheologie. Themenfelder sind unter anderem Umweltschutz, Menschen- und Tierrechte und der friedvolle Kampf gegen Armut, Gewalt, Krieg und gegen jede Form von Ungerechtigkeit und Diskriminierung.
Thich Nhat Hanh hat diese sozialpolitische Dimension seines Wirkens verbunden mit seinen spirituellen Lehren. Immer wieder hat er wiederholt, dass man innerlich im Frieden sein muss, um auch Frieden schaffen zu können. Diese Auffassung kann man als naiv kritisieren, wenn damit gemeint wäre, dass alleine durch die Erzeugung eines inneren Friedens auch bereits Frieden auf der Welt erreicht wäre. Das war aber nicht der Standpunkt Thich Nhat Hanhs, sondern ihm ging es darum, wie ein Friedensengagement möglich ist, ohne dass damit Hass und Aggression gegen den Feind verbunden ist.
Die Zen-Lehrerin Ursula Richard hat den buddhistischen Lehrer viele Male begleitet auf Vortragsreisen in Deutschland oder ist ihm im Plum Village begegnet, einem Retreat seines Ordens in Südfrankreich. Sie hat zahlreiche seiner Bücher übersetzt und herausgegeben.
Ich bin Thich Nhat Hanh 1985 zum ersten Mal begegnet in Plum Village. Mich hat seine sanfte Stimme sehr berührt, ein kleiner Mann mit dieser sanften Stimme, aber er konnte auch sehr, sehr entschieden sein und wie ich später mal gehört habe, hatte er auch mit Wut durchaus zu tun, was man zunächst nicht hätte denken können.
Thich Nhat Hanh hat viele Jahrzehnte im unfreiwilligen Exil verbracht. Ursula Richard hat in den Begegnungen mit ihm immer auch so eine Art Traurigkeit wahrgenommen.
Er musste im Exil leben, er hat Vietnam ja verlassen müssen, beziehungsweise durfte nach einer USA-Reise, wo er zum Frieden aufrief, nicht wieder einreisen. Und er hat natürlich auch sehr viel Leidvolles erlebt als junger Mönch. Er und seine Mitstreiterinnen haben ja einen engagierten Buddhismus in Vietnam aufgebaut und aktiv den Menschen, den Opfern des Krieges, den Opfern von Bomben, den Kriegsweisen zu helfen. Sie haben keine Partei ergriffen, weder für die kommunistische noch für die andere Seite, sondern aktiv den Menschen geholfen. Und damit hat er natürlich sehr viel leidvolle Erfahrungen gemacht.
Vielleicht habe diese Erfahrung dazu geführt, dass das Leiden und seine Transformation ein großes Thema in seinen Vorträgen war. Es sei wichtig, das Leiden erstmal zu sehen und anzuerkennen, bevor man damit arbeitet. In seinen Büchern findet der Mönch poetische Bilder über diese Prozesse und das drückte sich in zahlreichen Gedichten aus.
Sein bekanntestes ist sicherlich Nenne mich bei meinen wahren Namen, wobei da der Plural wichtig ist, bei meinen wahren Namen.
Als in den 70er Jahren viele Vietnamesen als Bootsflüchtlinge aus ihrer Heimat zu entkommen suchten, da wurde auf einem dieser Boote ein junges Mädchen von Piraten vergewaltigt. Und das Mädchen hatte sich danach ins Meer gestürzt. Diese Nachricht hatte ihn sehr betroffen gemacht.
Er hat darüber lange kontempliert und dann gesehen, dass er zum einen dieses junge Mädchen ist, das sich voller Verzweiflung ins Wasser stürzt. Und dass er gleichzeitig auch die Piraten ist, die ohne jede Perspektive in ihrem Leben auf dem Meer dann ihr Unheil bringen. Mit diesem Gedicht hat er nochmal deutlich gemacht, was er sehr oft gesagt hat, nicht der Mensch ist unser Feind, auch nicht der, der uns in kriegerischer Absicht gegenübersteht, sondern der Feind sind Gier, Hass und unsere Verblendung. Unsere Verblendung, die uns ja als abgetrennte Wesen, als eigenständige Wesen uns vorstellen lässt, statt unsere Verbundenheit zu erkennen, aus der heraus wir dann letztlich einander nur mit Mitgefühl begegnen können.
Thich Nhat Hanh hatte im Westen auch Religionswissenschaft studiert, kannte auch die Schriften des Theologen Dietrich Bonhoeffers. Martin Luther King inspirierte ihn, die Bibel und die Evangelien zu lesen. So verwundert es nicht, dass der vietnamesische Lehrer auch im christlich-buddhistischen Dialog eine zentrale Rolle spielte.
Thich Nhat Hanh hat mehrfach gesagt, dass das Leben Jesu eigentlich für ihn die entscheidendste Lehre Jesu ist. Und Thich Nhat Hanh hat in Jesus einen Bodhisattva gesehen. Das ist ein buddhistischer Begriff, mit dem ein Mensch bezeichnet wird, der sein eigenes Leben ganz in den Dienst des Wohlergehens anderer Menschen stellt.
In den sozialen Medien haben Buddhisten aller Traditionen ihre Trauer- und Kondolenzbotschaften verschickt. Die Abschiedszeremonien in den Klöstern dauern noch an. Viele glauben, dass Thich Nhat Hanh nun ins westliche Paradies eingegangen sei.
Am Wochenende starb Thich Nhat Hanh. Mechtild Klein erinnerte an den buddhistischen Mönch und Autor zahlreicher Bücher. Die Online-Radikalisierung hat in den letzten Jahren mehr und mehr zugenommen und mit dem Ausbruch der Pandemie gehören inzwischen Hass und Hetze zur brutalen Realität im Netz und in den sozialen Medien. Besonders die judenfeindlichen Inhalte haben laut Forschende indessen ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Vor diesem Hintergrund hat der Regisseur Felix Möller eine Dokumentation über die Wurzeln des neuen Antisemitismus in der westlichen Welt gedreht. Heute Abend zeigt der Fernsehsender Arte seinen Dokumentarfilm mit dem Titel Jud Süß 2.0. Darin geht es unter anderem um antisemitische Stereotype in den nationalsozialistischen Propagandafilmen wie etwa Jud Süß, die Rothschilds und der ewige Jude. Wolfgang Martin Hamdorf hat den Film gesehen und mit Regisseur Felix Möller gesprochen.
Wer profitiert von Corona?
Die Menschen lassen sich nicht mehr von diesen superreichen Kontrollfreaks.
Mit der Corona-Pandemie haben antisemitische Verschwörungskonstrukte zugenommen. Der Filmemacher und Historiker Felix Möller hat sich wiederholt mit der NS-Propaganda beschäftigt, etwa mit Filmen wie Jud Süß, der ewige Jude oder die Rothschilds.
Und als ich dann recherchiert habe für antisemitische Inhalte im Internet und Social Media, fiel mir einfach auf, dass die gleichen Narrative, Motive, Verschwörungserzählungen, Dämonisierungen sind, halt modernisiert auf auch jüngere User hin. Aber es ist doch erstaunlich, diese Parallelen.
Antisemitische Webvideos nutzen oft Ausschnitte aus Nazi-Filmen, wie hier dem ausbrechenden Volkszorn aus Jud Süß.
Deutschland, den Schinder! Der Jude muss weg! Der Jude muss weg!
Der Film hatte nach seiner Uraufführung 1941 bis zum Kriegsende 20 Millionen Zuschauer. Die NS-Blockbuster verbreiteten altbekannte Klischees, wie etwa in die Rothschilds aus dem Jahre 1940.
Nach Weltherrschaft strebende Finanzjuden und auch Bankhaus Rothschild wird immer noch als dominierend, was überhaupt nicht der Fall ist in der heutigen Finanzwirtschaft und Finanzbranche gesehen. Das sind extrem langlebige Mythen und dann wiederum der neue Bankier Rothschild ist dann heutzutage George Soros.
Alte Stereotypen werden in den rechtsradikalen Verschwörungserzählungen modernisiert und nicht nur zu zentralen Themen wie Überfremdung und Bevölkerungsaustausch wird auf Nazi-Bilder zurückgegriffen. So wird in Der ewige Jude aus dem Jahre 1940 die Ausbreitung der Juden auf der europäischen Karte wie in einem Seuchenatlas mit vorrückenden weißen Strichen und Tröpfchenbildung dargestellt.
Während sich Teile von ihnen in den großen Städten, Verkehrs- und Handelszentren des Mittelmeerraumes festsetzen, geht die Wanderung anderer Teile rastlos weiter über Spanien, Frankreich, Süddeutschland und England.
Die Inversion auf der Landkarte ist ein häufiges Stilmittel moderner rechtsradikaler Webvideos. Auch in aktuellen Wahlkämpfen wurde auf die Ikonografie vergangener Zeiten zurückgegriffen, etwa in der Brexit-Kampagne oder in Spots der ungarischen Regierungspartei Fidesz zu einem Referendum über die EU-Flüchtlingspolitik 2016.
Seit Beginn der Einwanderungskrise ist die Zahl der terroristischen Anschläge in Europa alarmierend gestiegen. Das kann auch bei uns passieren. Setzen Sie nicht die Zukunft Ungarns aufs Spiel. Sagen Sie nein, am 2. Oktober.
Auch hier werden ganz alte Motive von Infiltration und Überfremdung verwendet, sagt Felix Möller.
Also ein Einströmen und ein Unterminieren von sogenannten weißen westeuropäischen Gesellschaften. Und da sind diese animierten Ausschnitte aus Der ewige Jude wirklich frappierend. Wenn man dann daneben setzt, diese Bilder, die auch im Brexit-Kampagne benutzt wurden oder eben in Ungarn, dass das die gleichen Bildmotive sind. Also eine Kolonne von meist Männern strömt ein, genauso wie in Jutsüs oder eben in Ewige Jude aus Nordafrika und im Nahen Osten. Ja, das hat damals funktioniert und wird deshalb auch heute wieder benutzt.
Dabei bezieht sich antisemitische Propaganda selten auf wirkliches jüdisches Leben. Jude ist einfach jeder, der als Feind bezeichnet wird.
Eins der auffälligsten Mittel ist auch diese Markierung, also Feindbilder von Bill Gates bis Angela Merkel einfach zu Juden zu erklären und ihnen einen Juden- und Davidstern also aufzukleben, haben genau die Nazis auch schon gemacht. Also mein Feind muss Jude sein, auch ein Markus Söder wird dann als Jude bezeichnet, einfach weil der Feind muss jüdisch sein und alle, die in diese großen Verschwörungen da beteiligt sind, egal ob Juden oder nicht, die markiere ich damit.
Aber auch abseits rechtsradikaler Markierungen im Internet finden sich antisemitische Motive immer wieder in der Alltagskultur, oft an unerwarteter Stelle, wie die gnomenhaften Kobolde, die gierigen Geldhüter der Zauberbank in einem Harry-Potter-Film.
Ja, das ist das große Problem, dass sich solche Inhalte, auch solche Stereotypen, solche unterschwelligen Ressentiments in den Mainstream einschleichen. In meinem Film ist eben das Beispiel Harry Potter genannt, der nun wirklich überhaupt keine antisemitischen Absichten hat oder Macher hat, in keiner Weise. Aber wenn man eben diese Bildsprache sieht, diese Goblins, die auf den Geldhaufen da sich das zusammenraffen und eine Karikatur aus dem Dritten Reich daneben stellt, dann ist es unübersehbar. Da muss man auch gar nicht fragen, was haben die Macher da eine Absicht gehabt oder nicht. Das fließt vielleicht einfach so auch ins kulturelle Gedächtnis ein und dann passiert sowas, ohne es wirklich zu wollen.
Wie tief antisemitische Stereotypen und Ressentiments in unserer Kultur verankert sind, zeigt der Film anhand von Bildern und Exponaten des Arthur Langermann-Archivs für die Erforschung des visuellen Antisemitismus. Da sind antisemitische Karikaturen und Hetzschriften, von der Legende jüdischer Brunnenvergiftungen bis zur Weltverschwörung an der Börse oder antijüdische Spazierstöcke, in deren Griff die groben Züge eines vermeintlich typischen jüdischen Kopfs geschnitzt sind.
Also sich das immer wieder klar zu machen, die Nazis haben das nicht erfunden, die haben es perfide modernisiert und mit einer völlig neuen medialen Wucht ausgestattet. Aber die Sachen sind sehr, sehr alt und knüpfen an ganz lange zurückliegende Judenfeindschaft an. Also das ist einfach unwahrscheinlich hartnäckig und eine nie zu beantwortende Frage, warum sich diese antisemitischen Mythen, Verschwörungserzählungen über so, so lange Zeit halten können und besonders in Krisen immer wieder manifestieren.
Wolfgang Martin Harmdorf über den Dokumentarfilm Jutsüs 2.0, der heute Abend in Arte zu sehen ist. In dem sonnigen US-Bundesstaat Kalifornien, wo Leichtigkeit und Lebenslust, wie es so schön heißt, zum Alltag gehören, hat sich vor Jahren eine Schwesternschaft gegründet. Sie nennen sich Sisters of Valley obwohl sie, wie in jeder Ordensgemeinschaft, Ordenskleider tragen, beten, arbeiten und singen, sind die Nuns Sisters of Valley nicht streng traditionell im religiösen Sinne. Sie gehen halt andere Wege. Das heißt unter anderem, sie sind nicht keusch. Man kann sie eher fortschrittlich bezeichnen. Sie leben den Zeitgeist aus. Und weil in Kalifornien Cannabis legal ist, kiffen sie und verkaufen online auch Marihuana und andere Produkte. Und wie man lesen kann, machen sie einen Umsatz von mehr als $1 Million im Jahr. Markus Schuler weiß mehr über die kiffenden Nonnen.
Wir sind mitten im kalifornischen Central Valley, gut 200 Kilometer südöstlich von San Francisco. Nichts deutet darauf hin, dass in dem kleinen Haus, umsäumt von Mandelbaumfeldern, 5 Nonnen leben. Die 62-jährige Schwester Kate ist die Gründerin des Ordens.
Willkommen auf unserem 1 Hektar großen Grundstück im Zentrum des Central Valley hier in Kalifornien.
Im Haus riecht es überall nach Cannabis. In der Mittagspause und abends greifen die Frauen, alle im Alter zwischen 62 und 29, gerne mal zum Joint, angebaut im eigenen Garten. Auch wenn ihre Kleidung an katholische Nonnen erinnert, die Sisters of the Valley, die Schwestern des Valley, sind keine religiöse Organisation.
We're not emulating the Catholic nuns.
Wir ahmen keine katholischen Nonnen nach. Unsere Vorbilder sind die Beginen, die im 6. Jahrhundert in Europa lebten.
Bevor Schwester Kate die Gemeinschaft 2015 gründete, war die alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und studierte BWLerin, Beraterin in der Telekommunikationsindustrie. Nonne wurde sie eher durch Zufall. Immer wieder nahm sie damals im Nonnenkostüm an Protestaktionen der Occupy-Bewegung teil und demonstrierte gegen höhere Studiengebühren und Haushaltskürzungen.
Immer mehr Leute haben mir damals gesagt, das musst du wirklich machen. Ich habe geantwortet, wer sich so ein religiöses Gewand anzieht, ist verrückt. Ich hatte damals einfach die Nase voll von allem.
Die Idee, einen neuzeitlichen Orden zu gründen, ließ Kate nicht mehr los. Zu dieser Zeit betrieb sie ein gemeinnütziges Cannabis-Kollektiv in Kalifornien und versorgte Patienten im Endstadium mit medizinischem Marihuana. Nach dem Vorbild der mittelalterlichen Beginen startete sie einen Laienorden, eine spirituelle Gemeinschaft.
Unsere Gemeinschaft erwirtschaftet hier mit 8 Vollzeitkräften rund $1 Million pro Jahr mit Produkten, die wir selbst herstellen. 20% davon geht ins Ausland.
Die Schwestern und 2 Brüder verkaufen Seifen, Tinkturen und Tees, alle auf Basis der Hanfpflanze. Das THC, das für die berauschende Wirkung sorgt, ist den Produkten aber entzogen. Seit kurzem bieten sie auch ein lösliches Pulver an, das aus verschiedenen Pilzen hergestellt ist und in Kaffee und Tee beigemischt werden kann.
Alle Stimmungsaufheller, die wir während der Pandemie zu uns genommen haben, sind in dem Pulver kombiniert. Außerdem haben wir mit Gewürzen experimentiert. Es wird wie löslicher Kaffee getrunken.
Zu den Regeln der Gemeinschaft gehört es, ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Die Kommune richtet ihr Leben nach den Zyklen des Mondes aus. Keuschheit ist auch eine dieser Regeln. Das bedeutet aber nicht, zölibatär zu leben. Sex ist erlaubt, sagt Schwester Kate.
Alles, was Frauen stärkt, befürworten wir. Klar darf man bei uns Sex haben. Man sollte nur keine große Sache draus machen und das für sich behalten. Die meisten der älteren Schwestern leben zölibatär. Wenn uns aber jemand über den Weg läuft, der uns aus den Socken haut, dann haben wir nichts dagegen, mit der Person intim zu sein.
In diesem Jahr wollen die Schwestern sich vergrößern. Sie suchen derzeit einen Bauernhof, um den Cannabis-Ausbau auszuweiten und die Produktpalette zu vergrößern.
Die kiffenden, coolen Nonnen aus Kalifornien von Markus Schuler. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Kollegin Christina Sartori und der Sendung Sprechstunde.